Unsere Weihnachtspredigtreihe über Freude und Hoffnung liegt ja hinter uns, oder auch nicht. Nein, wir wollen die Hoffnung mitnehmen ins neue Jahr. Und der Jahreslosungsvers aus Offenbarung 21, Vers 5, ist da auch sehr hoffnungsvoll. Siehe, ich mache alles neu. Passt sehr gut zum Jahresanfang. Neues Jahr, neues Glück, jetzt wird alles anders, jetzt wird alles besser, jetzt packen wir das Leben an den Hörnern, den Stier an den Hörnern, jetzt machen wir alles besser. 2026, das wird mein Jahr. Jetzt wird mit dem Rauchen aufgehört, jetzt ernähre ich mich gesünder, jetzt mache ich mehr Sport und. Meistens kommt man noch ein paar Tage drauf, eigentlich ist es doch wieder alles beim Alten, same shit, new year. Warum? Weil wir uns meistens nicht wirklich geändert haben. Als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich meistens auf so einen College-Blog mitgeschrieben und der hat selten schön ausgeschaut. Also der war verschmiert, Zeichnungen draufgemalt, Eselsohren eingerissen und irgendwann war es dann Zeit für einen neuen Blog. Sauber, schön, neu, wunderbar. Und innerhalb kürzester Zeit hat der dann auch nicht mehr so schön ausgeschaut. Alleinig durch meine grässliche Handschrift, das kann gar nicht schön ausschauen. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Siehe, ich mache alles neu. Das Erste, was wir da bedenken müssen, ist, dass nicht wir es sind, die diesen Neustart hinlegen, sondern Gott. Gott spricht, ich mache alles neu. Wörtlich steht da, und der, der auf dem Thron saß, sprach, ich mache alles neu. Also Gott macht Neues. Nicht wir legen einen Neustart hin, sondern Gott. Das soll nicht heißen, dass Menschen jetzt ohne Gott nichts machen können, dass sich Menschen nicht ändern können. Sich selbst zu ändern ist immer schwer. Egal, ob mit oder ohne Gott. Und manche Menschen schaffen es tatsächlich, dass sie sich ändern, dass sie ihr Leben ändern, dass sie gesünder leben, dass sie ihrem Leben wieder einen neuen Sinn geben. Ich habe mir schon oft vorgenommen, dass ich weniger nasche und eine gewisse Zeit funktioniert das auch, aber halt meistens nicht allzu lang. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt nicht für mich, sondern ich mache das für den Herrn, ich mache das als Fastensache mit Gebetsunterstützung und meistens geht es dann besser, aber eben auch für eine gewisse Zeit. Und irgendwann meldet sich dann doch wieder die innere Naschkatze und ich isse einfach gern. Und es ist halt witzig, auch wenn man betet, Schoko schmeckt noch immer besser als Gemüse. Und die Couch ist noch immer bequemer als der Ergometer. Aber hier geht es ja auch gar nicht um ein paar Veränderungen, ein paar Lebensgewohnheiten, die man vielleicht ein bisschen verbessern kann. Nein, hier steht ja, er macht alles neu. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, schreibt Paulus etwas Ähnliches. Da sagt er, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Seht doch, etwas Neues ist entstanden. Also es geht hier nicht um eine Fassade, um ein paar Lebensgewohnheiten, die man vielleicht verbessert. Nein, alles wird neu. Eine neue Schöpfung. Alles davor ist weg, vergangen, vergessen, ausradiert. Und das stimmt. Wer zu Christus gehört, der ist mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben und wieder auferstanden, bezeugt durch die Taufe. Unser altes Leben, der alte Adam, das Fleisch, so wie es die Bibel nennt, das ist vergangen. Wir sind reingewaschen, neu. Unsere Sünden sind ausradiert, weggewischt, ins tiefste Meer geworfen. Es ist jetzt völlig neu und wir stehen völlig rein und sündlos vor Gott. Halleluja. Wie geht's euch damit? Ich denke, es ist wirklich ein befreiendes und ein entlastendes Gefühl, zu wissen, dass man wirklich völlig frei ist von Sünde, ohne belastendes Gepäck, rein und sündlos vor Gott. Dadurch, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Aber gerade da liegt vielleicht auch oft das Problem, dass viele Christen das nicht so empfinden, dass man immer wieder von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Man folgt Jesus noch, man freut sich an der Gnade, an der Vergebung, am neuen Leben. Und irgendwie kommt man trotzdem aus seiner alten Haut nicht raus. Die Vergangenheit, obwohl sie von Gott vergeben ist und auch vergessen wurde von ihm, belastet oft unsere Gegenwart. Was stimmt denn nicht mit mir? Liegt es an mir? Geht es nur mir so? Nein. Wenn es dir so geht, dann bist du damit nicht alleine. Wir stecken alle in unserer alten Haut. Und jemand hat einmal gesagt, ich opfere mein altes Ich, den Adam, den alten Adam, das Fleisch am Altar Gottes und dann sehe ich, wie das blöde Ding da wieder runterkrabbelt. Er hat darauf sich bezogen auf etwas, was Martin Luther einmal gesagt hat über die Taufe, dass eben der alte Adam ersäuft werden soll, aber blöderweise ist der alte Adam ein verdammt guter Schwimmer. Wörtlich hat Luther gesagt, der alte Adam in uns soll ersäuft werden, aber nimm dich in Acht, das Aas kann schwimmen. Also muss man diesen alten Adam täglich wieder neu unter das Wasser drücken, täglich neu sein Kreuz auf sich nehmen. Und das klingt mühsam und das ist es auch. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, schreibt Paulus, wir verlieren nicht den Mut. Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Es ist ein gewisser Kampf. Einerseits merken wir können nicht so, wie wir wollen, immer wieder kommt das Alte in uns durch. Und auf der anderen Seite werden wir tagtäglich erneuert. Und wir leben eben in dieser Zwischenzeit, zwischen dem Jetzt schon und doch noch nicht. Wir sind schon eine neue Schöpfung. Und irgendwie doch noch nicht, weil das Alte noch immer nicht so ganz weg ist. Und jetzt wollen wir uns den Kontext ein bisschen anschauen, um zu sehen, worum es in diesem Text wirklich geht. Da lese ich ab Vers 1. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Es war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles ganz neu, sagt der, der auf dem Thron saß und wandte sich zu mir. Schreib diese Worte auf, sie sind zuverlässig und wahr. Und wir leben eben in dieser Zwischenzeit, zwischen dem Ausruf Jesu, es ist vollbracht, und der Zeit, wo Gott tatsächlich bei uns wohnt, beziehungsweise wir bei ihm. Und wenn es einmal soweit ist, dann können wir wirklich mit voller Überzeugung ausrufen, was früher war, ist für immer Vergangenheit. Und in Vers 6 schreibt Johannes dann weiter, und er fuhr fort, nun ist alles erfüllt, ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben, Wasser aus der Quelle des Lebens. Nun, sagt er. Für Gott ist dieses Nun bereits Realität, er ist zeitlos. Für uns liegt es noch in der Zukunft. Und er sagt etwas über Durst und über das Wasser des Lebens, das man bekommt. Und Vers 22, ein Kapitel weiter, greift er das nochmal auf und da steht, der Geist und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es geschenkt. Und diese Einladung gilt ihm weiterhin, bis Gott selbst einmal den Schlussstrich ziehen wird. Und bis dahin leben wir in einem Kampf. Kampf mit der Welt, Kampf mit der Sünde, Kampf mit uns selbst. In Vers 7 schreibt er, wer den Kampf besteht, wird das alles erben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Bis dahin bleibt dieser Kampf im Aufrecht. Der Kampf gegen den alten Adam, gegen das alte Ich, gegen den inneren Schweinehund, gegen die innere Naschkatze. Aber wir leben eben in dieser Hoffnung. Wir leben mit dieser Hoffnung. Wer kann erkennen, was das ist? Es schaut aus, als ob da hinten Berge wären, eine Oase oder was auch immer. Tatsächlich ist es eine Fata Morgana. Es ist eine Täuschung, eine Luftspiegelung, das passiert in der Wüste oder auch auf hoher See kann sowas passieren. Und so eine Fata Morgana ist gefährlich, weil die schaut relativ nah aus und gerade in der Wüste geht man darauf zu und merkt irgendwie, kommt dort nie an, weil das gar nicht dort ist. Und man geht in die Irre. Eine Fata Morgana täuscht einfach falsche Sachen vor. Und deshalb ist es wichtig, worauf man seine Hoffnung setzt, worauf man seinen Glauben gründet. Glaube und Hoffnung allein helfen nicht. Es kommt darauf an, woran man glaubt, worauf man hofft, an wen man glaubt, worauf die Hoffnung baut. Ich habe vor kurzem jetzt ein Zitat gelesen, ich habe es leider nicht abgespeichert, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Der hat gemeint, es wird eine Zeit kommen, da wird es keine Atheisten und keine Gläubigen mehr geben, sondern nur noch normal denkende Menschen und ein paar wenige religiöse Spinner. Und das ist dieses uralte menschliche Bestreben, das Leben ohne Gott zu meistern, ohne Gott zu leben. Wir brauchen keinen Gott, wir brauchen keinen Retter, wir schaffen das alles selbst. Wir retten das Klima, wir schaffen alle Kriege ab, wir heilen alle Krankheiten und. Und wenn man die Menschheitsgeschichte oder auch die Gegenwart anschaut, muss man einfach unweigerlich feststellen, es läuft nicht gut. Es läuft überhaupt nicht gut. Noch vor wenigen Jahren haben wir in Europa gedacht, dass Friede der Normalzustand ist. Dass der Mensch jetzt so vernünftig ist und so reif ist, dass man Konflikte ohne Krieg lösen können, dass wir das ausdiskutieren durch Diplomatie. Und jetzt rüsten alle auf, weil sich der Mensch nicht geändert hat. Aber es wird noch immer davon geredet, dass wir das Klima retten, dass wir die Welt zu einem besseren und schöneren Ort machen. Und es ist ein Fata Morgana. Es ist ein Trugbild, das einfach nicht der Realität entspricht. Eine junge Frau hat einmal zu ihrem Pastor gesagt oder hat ihn gefragt, Pastor, ist es eigentlich eine Sünde, dass ich so wunderschön bin? Und der Pastor hat gesagt, nein, eine Sünde ist das nicht, das ist eher eine Täuschung. Und so geht es uns einfach. Wir täuschen uns einfach oft, was uns selbst angeht und was das Leben und was die Welt angeht. Wir täuschen uns. Und deshalb predigen Christen seit jeher eine andere Hoffnung, eine bessere Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht von dieser Welt ist und auch nicht für diese Welt gilt. Danach sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Und nicht wir sind es, die das machen, sondern Gott selbst macht es, der auf dem Thron sitzt. Und während die Welt sich weiter um eine neue Weltordnung bemüht, sehen wir in der Bibel bereits Gottes neue Welt auf uns zukommen. Eine Welt, in der Christus regieren wird. Und in dieser lebendigen Hoffnung leben wir. Der Hebräerbrief drückt es so schön aus im ersten Kapitel. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man noch nicht sieht. Denn darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Und dann werden Glaubenshelden aufgezählt: Abel, Henoch, Noah, Abraham. All diese Menschen haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl sie noch nicht erhielten, was er ihnen zugesagt hatte. Doch sie sahen es von Ferne und freuten sich darauf und gaben zu, hier auf der Erde nur Gäste und Fremde zu sein. So machten sie klar, dass sie noch auf der Suche nach einer Heimat waren. Aber sie suchten nach etwas Besserem, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Und diese lebendige Hoffnung gibt einem Trost und Zuversicht und Kraft, auch in der Gegenwart. Wir wünschen uns oft, dass Dinge jetzt besser werden, dass Krankheit besser wird, dass das Leid weniger wird, Schmerz weniger wird. Und wir beten darum und oftmals passiert das auch. Aber letztendlich geht es bei diesem Trost und dieser Hoffnung weniger um die Gegenwart, sondern eher um die Zukunft. Und von der Zukunft her, von der ewigen Zukunft Gottes her, schenkt uns diese Hoffnung eben auch Trost in der Gegenwart. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst ein recht interessantes Gespräch gehabt mit drei Patientinnen beim Frühstück. Angefangen hat es mit der Frage nach meiner Tätowierung da am Arm. Und dann sind wir sehr schnell auf Christus und auf Freikirchen und eben auf diese lebendige Hoffnung zum Reden kommen. Und auch wenn die drei jetzt gemeint haben, dass sie jetzt eigentlich nicht so wirklich gläubig sind, haben sie mir dann doch zustimmen müssen, dass diese lebendige Hoffnung was für sich hat und dass dieser Glaube trösten kann. Gerade in schweren Zeiten, gerade in Krankheit und wenn das Leben eben nicht so läuft, wie man es gern hätte. Wenn man eben diese Zuversicht und diese Hoffnung hat, die sich nicht auf die Gegenwart gründet und man hofft, dass jetzt irgendwas besser wird, sondern dass man weiß, dass Gott eine andere Zukunft bereithält. Und diese Zuversicht und diese Hoffnung hilft einem dann auch, mit der Gegenwart besser klarzukommen. Und da haben sie mir dann alle drei zustimmend zugenickt, auch wenn sie das für sich selbst nicht in Anspruch nehmen konnten oder wollten. Wir werden jetzt das Brotbrechen feiern. Und meist lesen wir da vorher aus 1. Korinther Kapitel 11 die Worte: Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und das stimmt. Das Brotbrechen ist ein Gedächtnismahl. Wir erinnern uns daran, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Aber es ist weit mehr als das. Es ist auch ein Hoffnungsmahl. Voller Hoffnung wartet man darauf, dass wir eines Tages mit Jesus gemeinsam feiern werden. Und in Lukas 22 sagt Jesus: Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr davon essen, bis es im Reich Gottes seine ganze Erfüllung findet. Und in Matthäus 26 sagt er: Und ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von diesem Wein trinken, bis zu dem Tag, an dem ich das Neue mit euch zusammen im Reich meines Vaters tue. Es gibt ein paar Dinge, die wird es im Himmel nicht mehr geben. Eines davon ist Hoffnung. Denn Hoffnung bezieht sich immer auf eine neue, auf eine bessere Zukunft. Im Himmel wird alles perfekt sein. Da braucht man nicht mehr darauf hoffen, dass irgendwas noch besser wird. Aber bis dorthin hoffen und glauben wir, dass Gott sein Wort erfüllen wird. Wenn er sagt: Siehe, ich mache alles neu. Und wer diese lebendige Hoffnung und diesen Glauben teilt, ist herzlich eingeladen, jetzt am Hoffnungsmahl des Herrn teilzunehmen. Danke, Herr Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du unsere Vergangenheit ausradiert hast, dass wir jetzt frei und sündlos vom Vater stehen dürfen. Und danke, dass du uns diese Hoffnung gibst, dass wir eines Tages mit dir gemeinsam feiern dürfen, bis in alle Ewigkeit. Und danke, dass du uns Trost gibt für die Gegenwart und dass Sehnsucht weckt für die Zukunft. Amen.